Sind ja bei dem zweiten Vortrag oder zweiten Abend über Matthäus Kapitel 24. Wir haben gestern die Rede des Herrn Jesus, den ersten Teil der Rede des Herrn Jesus begonnen. Wir sind nicht ganz fertig geworden. Der erste Teil der Rede geht von Vers 4 bis Vers 31. Und ich habe betont, dass die Einleitung war, dass die Jünger den Herrn Jesus gefragt haben in Bezug auf die Zerstörung des Tempels. Der Herr hatte davon gesprochen, dass der Tempel zerstört werden wird. Nicht ein Stein wird auf dem anderen bleiben oder die Steine werden nicht aufeinander bleiben. Es wird alles abgebrochen werden. Und die Jünger kamen zu ihm und fragten, sage uns, wann wird das sein? Und was ist das Zeichen deiner Ankunft, also deiner Wiederkunft und der Vollendung der Weltzeit? Für die Jünger war das eine einzige Frage. Und der Herr Jesus zeigt den Jüngern in dieser Rede, dass eigentlich diese zwei Dinge auseinanderliegen, die Zerstörung des Tempels und das Wiederkommen des Herrn. Sind zwei getrennte Ereignisse, aber er kann ihnen nicht sagen, genau wann und wie das genau, er kann ihnen nicht genau sagen, den Zeitpunkt, wann die Wiederkunft sein wird. Wir kommen zu diesem Thema jetzt gleich hin. Jedenfalls also in den Versen 4 bis 31 spricht der Herr von Vorzeichen, Ereignissen der Endzeit. Die Endzeit ist die Zeit, des Endes. Die Zeit des Endes begann mit dem Kommen des Messias. Der wurde verheißen im Alten Testament. Und er kam, aber er kam ganz anders als erwartet. Er kam in Niedrigkeit. Und er starb an einem Kreuz. Und er ist auferstanden aus den Toten. Und dann fuhr er in den Himmel auf und hat sich auf den Thron gesetzt. Aber ganz anders als erwartet. Die Juden hatten erwartet, er würde sich auf einen Thron setzen in Jerusalem. Aber er hat sich auf einen Thron gesetzt zur Rechten Gottes des Vaters im Himmel, auf den Thron Davids, der im Himmel aufgerichtet wird. Jedenfalls kam alles anders als erwartet. Und in dieser Rede, knapp vor seinem Sterben, betont der Herr, dass der Tempel in Jerusalem zerstört werden wird und dass es ein schreckliches Gericht geben wird über Israel. Sein Blut komme über uns und über unsere Kinder, haben sie gerufen. Und es kam über sie oder über ihre Kinder, noch in derselben Generation, 40 Jahre später. Im Jahre 70 nach Christus. Gesprochen hat der Herr Jesus hier im Jahr 30 nach Christus, also genau 40 Jahre später, kam dieses schreckliche Gericht. Ich hatte in den Versen 4 bis 14 drei allgemeine Vorzeichen auf das Ende erwähnt. Vers 4 und 5, die Warnung vor Verführung. Zuerst und dann in den Versen 6 bis 8 die Vorzeichen auf das Ende und die Warnung, in Panik zu geraten. Kriege, Hungersnöte, Seuchen, Beben wird es geben. Und dann Vorzeichen auf das Ende und Warnung, dem Druck nachzugeben, Verse 9 bis 13. Denn es werden Verfolgungen sein, hat der Herr Jesus gesagt, und Verführungen. Und es wird die Gesetzlosigkeit wird vermehrt werden. Und daher war der Aufruf gewesen in Vers 13, sie sollten ausharren bis zum Ende. Der, der bis zum Ende Ausdauer bewahrt haben wird, der wird gerettet werden. Und dann das eine Vorzeichen waren Kriege, Hungersnöte, Seuchen und Beben. Das andere Vorzeichen waren Verfolgungen, Verführungen, Vermehrung der Gesetzlosigkeit. Und das dritte war dann in Vers 14 das Vorzeichen für das Ende. Es wird dieses Evangelium vom Königreich im ganzen Weltreich, also im ganzen Imperium, verkündet werden, allen Völkern zum Zeugnis. Und dann wird das Ende kommen. Das war das Vorzeichen, dass das Evangelium in der ganzen Welt verkündigt wird. Und es wurde in der ganzen Welt verkündigt, jedenfalls in der damals bekannten ganzen Welt. Im Römischen Reich kam das Evangelium überall hin, im ersten Jahrhundert. Und dann hatten wir ab Vers 15 bis Vers 28 drei ganz konkrete Vorzeichen auf das Ende. Zuerst in Vers 15 bis 18 der Gräuel der Verwüstung. Wenn ihr seht den Gräuel der Verwüstung stehen, dann sollen sie fliehen, heißt es. Dann sollen sie aus Jerusalem fliehen und aus Judäa. Und es wird dann eine Bedrängnis kommen, das zweite. Also ein Gräuel der Verwüstung wird aufgerichtet in Jerusalem. Dann eine große Bedrängnis in Jerusalem und Judäa. Auch das kam noch im Jahre 70 nach Christus, etwa 66 bis 70 nach Christus, etwa 3,5 Jahre, eine schwere Zeit. Das ging bis Vers 22 und dann hat Vers 23 bis 28, es werden viele falsche Propheten und falsche Christusse auftreten. Und der Herr warnt doppelt, er warnt zweimal vor Irreführung, vor Verführung. Glaubt es nicht, wenn sie zu euch sagen, da draußen ist der Herr Jesus wiedergekommen oder dort drinnen in der Kammer oder sonst irgendwo. Denn wenn er kommen wird, dann wird er kommen, so wie der Blitz. Das heißt nicht so schnell, sondern so sichtbar wie der Blitz. Er wird auch sehr schnell kommen, aber gemeint ist hier so sichtbar, wie der Blitz aufleuchtet von einer Seite bis zur anderen Seite. Und man sieht den ganzen Himmel in der Nacht aufleuchten. So sichtbar wird die Wiederkunft Jesu Christi sein. Für alle sichtbar, wenn der Herr wiederkommt. Und da waren wir stehen geblieben gestern. Und wir lesen heute Vers 29 und bis 31. Da wird das Kommen des Herrn Jesus Christus beschrieben. Wir lesen Vers 29. Sogleich nach der Bedrängnis jener Tage wird die Sonne verfinstert werden und der Mond wird seinen Lichtschein nicht geben und die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte der Himmel werden ins Wanken versetzt werden. Und dann wird sichtbar werden das Zeichen des Menschensohnes am Himmel und dann werden Wehklagen sich an die Brust schlagen, alle Stämme der Erde, und sie werden den Sohn des Menschen sehen, kommend auf den Wolken des Himmels, mit viel Kraft und Herrlichkeit. Und er wird mit dem großen Schall einer Posaune seine Engel aussenden, und sie werden seine Erwählten versammeln, von den vier Winden, also von den vier Himmelsrichtungen, von einem Himmelsende bis zum anderen. Das sind gewaltige Worte. Der Herr Jesus spricht hier von seinem Kommen. Das erste direkte Vorzeichen des Kommens sind zuerst in Vers 29 eine Verfinsterung. Er sagt hier, dass die Sonne verfinstert werden wird und der Mond sein Licht nicht geben wird und die Sterne werden ausgelöscht werden. Wann wird das sein? Das wird sein sogleich nach der Bedrängnis jener Tage. Jetzt haben wir gerade gestern ist uns klar geworden, dass die Bedrängnis im Jahre 70 nach Christus war, als die Römer die Stadt einkesselten und umzingelten, also aushungerten, und als es eine schreckliche Zeit war. 5 Monate war der Höhepunkt, also die letzten 5 Monate war die Belagerung der Stadt und Umzingelung der Stadt und dann die Einnahme der Stadt. Nun war diese Bedrängnis also im ersten Jahrhundert. Und der Herr Jesus sagte hier, sogleich nach der Bedrängnis jener Tage wird die Sonne verfinstert werden. Man könnte meinen, dass die Jünger, die hatten dann gewartet, diejenigen, die noch lebten, im Jahr 70 und dachten, wann wird jetzt die Sonne verfinstert und wann wird der, werden die Sterne vom Himmel fallen und wie wird das jetzt werden? Aber es kam nichts, es geschah nichts. Natürlich, das war schrecklich, dass die Stadt, wie die Stadt gefallen ist, aber das war nicht, dass die Sterne vom Himmel gefallen sind und das war auch nicht eine Sonnenverfinsterung und eine Mondverfinsterung. Und vor allem, es war nicht das Wiederkommen des Herrn Jesus. Und es haben nicht alle Stämme der Erde geklagt, obwohl viele Menschen geklagt haben. Und man hat nicht den Herrn Jesus gesehen im Jahre 70 nach Christus. Der Herr Jesus ist nicht wiedergekommen im Jahre 70 nach Christus. Aber wieso steht dann hier so gleich nach der Bedrängnis jener Tage? Nun, dazu muss man wissen, dass der Herr Jesus öfters so gesprochen hat, dass sein Wiederkommen bald sein wird. Aber er hat den Jüngern nie ein Datum genannt. Und auch die Apostel haben so gesprochen. Mehrmals lesen wir in der Bibel den Satz, ich komme bald, sagt der Herr Jesus, ich komme bald. Vor allem in Offenbarung Kapitel 22. Und die Christen haben gebetet, Herr Jesus, komm. Auf Aramäisch hieß das Maranatha. Herr, unser Herr, komm. Und einmal sagt der Apostel Paulus im Römerbrief in Kapitel 16, Vers 20, der Herr wird den Satan unter euren Füßen zertreten in Kürze. Es wird nur kurze Zeit noch gehen. Und mehrmals lesen wir das in der Bibel. Petrus sagt einmal, das Ende aller Dinge ist nahe gekommen. Im 1. Petrus 4, Vers 7. Das Ende aller Dinge ist nahe herbeigekommen. Im ersten Jahrhundert, im Jahre 60 hat er das, oder 66 hat er das geschrieben. Oder Jahre zwischen dem Jahr 60 und 66, in diesen 60er Jahren, hat er geschrieben, das Ende aller Dinge ist nahe herbeigekommen. Aber wie nahe denn? Jetzt sind schon viele Jahre vergangen und der Herr Jesus ist noch nicht wiedergekommen und das Ende aller Dinge ist auch nicht gekommen. Das ist etwas ganz Typisches in der Prophetie, dass der Herr sein Wiederkommen und das Gericht bald ansagt, also das so ansagt, dass es bald kommen wird. Aber er gibt nie einen Zeitpunkt an, ein Datum an. Und viele Menschen in der Geschichte haben versucht, die Wiederkunft Jesu Christi auszurechnen. Aber das kann man nicht ausrechnen, das weiß nämlich niemand, wann der Herr wiederkommen wird. Und, aber warum ist das so? Nun, weil Gott selber den Menschen aufruft zur Wachsamkeit und er will, dass die Menschen in einer Spannung leben. Der Herr könnte jederzeit kommen. Jeden Moment kann es bald losbrechen. Und mancher hat dann gesagt, ist das nicht ein Trick, den Gott hier anwendet mit uns Menschen? Nein, es ist kein Trick, sondern Gott zögert sein Kommen hinaus. Gott zögert das Gericht hinaus, denn Gott weiß, dann gibt es keine Gelegenheit mehr. Petrus hat darüber geschrieben, im zweiten Petrusbrief, wenn ich das noch kurz vorlesen darf, da schreibt im zweiten Petrusbrief, Kapitel 3, Vers 9, heißt es, der Herr ist nicht säumig mit der Verheißung, wie es etliche für eine Versäumung achten, sondern er ist geduldig gegen uns. Er will nicht, dass welche ins Verderben gehen, sondern dass alle Raum haben zur Buße. Es wird aber der Tag des Herrn kommen, wie ein Dieb in der Nacht, an dem die Himmel mit Sausen und Krachen vergehen werden und die Elemente werden brennend sich auflösen und die Erde und die Werke auf ihr werden verbrannt werden. Und Vers 12, wir erwarten die Ankunft des Tages Gottes, durch den werden die Himmel brennend aufgelöst und die Elemente brennend vor glühender Hitze schmelzen. Wir erwarten aber nach seiner Verheißung neue Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Also hier wird auch davon gesprochen, dass der Tag des Herrn kommt wie ein Dieb in der Nacht, also plötzlich. Aber er sagt einfach bald. Aber einerseits ist hier eine Spannung. Der Herr sagt bald und andererseits zögert er immer wieder hinaus. Und diese Spannung zieht sich durch die ganze Bibel. Einerseits sagt der Herr, dass er bald kommt, und andererseits lesen wir, dass die Gläubigen rufen, Herr, wie lange soll es denn noch gehen? Wie lange noch? Und er sagt, wartet noch ein wenig, noch ein wenig. Diese Spannung zieht sich durch die ganze Bibel hindurch und hat die Christen über die letzten 2 Jahrtausende immer beschäftigt. Wir werden sie auch heute nicht lösen können. Der Herr will, dass wir in dieser Spannung leben. Und deshalb kommen solche Wörter wie bald nach der Bedrängnis jener Tage wird der Himmel verfinstert. Bald heißt, es ist ein gedehntes Bald und Gott sagt, wie bald das bald ist. In der Parallelstelle im Lukas-Evangelium in Kapitel 21, da lesen wir Vers 23, wehe aber den Schwangeren und den Stillenden in jenen Tagen, denn es wird eine große Not sein im Lande und Zorn in diesem Volk und sie werden fallen durch die Schärfe des Schwertes und gefangen geführt werden zu den Völkern allen. Das geschah 70 nach Christus. Die Stadt wurde eingenommen, die Juden wurden zerstreut in alle Länder. Das heißt hier, sie werden gefangen geführt werden zu den Völkern allen. Und Jerusalem wird getreten werden von den Völkern, von den Heidenvölkern, bis die Zeiten der Völker erfüllt sein werden. Hier zeigt der Herr Jesus, dass es nach der Zerstörung Jerusalems weitergeht. Hier zeigt er ganz klar, es verläuft noch etwas Zeit zwischen dem Fall Jerusalems und der Wiederkunft Jesu Christi. Und er nennt es hier, bis die Zeiten der Völker erfüllt sein werden. Irgendwann sind die Zeiten erfüllt für die Heidenvölker, das heißt für die nichtjüdischen Völker. Und dann, Vers 25, und es werden Zeichen an Sonne und Mond und an Sternen sein und auf der Erde wird Angst der Völker sein in Ratlosigkeit bei Brausen des Meeres und wildem Gewoge, wobei den Menschen die Seele ausgeht oder die Luft ausgeht vor Furcht und gespannter Erwartung dessen, das über das Weltreich kommt, denn die Kräfte der Himmel werden ins Schwanken versetzt werden und dann werden sie den Sohn des Menschen sehen in einer Wolke kommend mit viel Kraft und Herrlichkeit. Das heißt, es ist hier ganz klar, der Herr Jesus zeigt hier an, dass noch eine Zeit verstreichen wird zwischen der Zerstörung Jerusalems und der Wiederkunft Jesu Christi. Und er nennt das diese Zeit, bis die Zeiten der Heiden erfüllt sein werden. Und dann kommt das Gericht. Dann kommt das Gericht über alle Völker und dann kommt der Abschluss. Also wir müssen hier das so einfach stehen lassen. Sogleich nach der Bedrängnis jener Tage wird die Sonne verfinstert werden. Das Sogleich ist also ein gedehntes Sogleich. Aber dann, eines Tages wird es so werden, wird es so kommen, die Sonne wird verfinstert werden und der Mond und die Sterne. Was heißt das? Wir wissen alle, dass wenn nur ein einziger Stern auf die Erde fallen würde, würde die Erde, ein größerer Stern, würde die Erde schon nicht mehr existieren. Aber wir sollen hier dran denken, was wir in 1. Mose gelesen haben, ganz am Anfang des ersten Buches der Bibel, dass Gott die Lichter ans Firmament gesetzt hat. Am vierten Tag hat Gott die Lichter geschaffen, die Sonne, das große Licht, und den Mond, das kleinere Licht, und die vielen Sterne. Und wozu sind die da? Zum Leuchten, damit man unterscheiden kann zwischen Tag und Nacht und damit man sich zurechtfindet, wenn man in der Nacht irgendwo hin muss, dann kann man sich an den Sternen orientieren. Das hat man in der Seefahrt bald herausgefunden. Und so hat Gott also diese Ordnungen des Himmels geschaffen für den Menschen. Aber eines Tages wird Gott alle Lichter abschalten. Da wird er die Sonne abschalten, den Mond abschalten und die Sterne abschalten. Das heißt, es wird stockdunkel werden. Und es wird so schrecklich sein, die Menschen werden furchtbare Angst haben in dem Moment. Es wird überall auf der Erde stockdunkel. Und die Kräfte der Himmel werden ins Wanken versetzt werden. Das heißt, hier werden die größten Erdbeben stattfinden, die je stattgefunden haben. Aber hier bebt der Himmel, sagt er. Hier beben die Sterne. Hier beben alle Kräfte. Das ist eine ganz typische Aussage aus dem Alten Testament. Wenn die Ordnungen zusammenbrechen, dann wird das so ausgedrückt, Sonne, Mond und Sterne fallen auf die Erde. Das kommt in Jesaja 13, Vers 9 vor und auch in Jesaja 34, Vers 4 und in Hesekiel 32, Vers 7 kann man das nachlesen im Alten Testament. Da wird auch solche Sprache verwendet. Aber die Aussage ist ganz klar, alle Ordnungen brechen zusammen, das ist das Ende dieser Weltzeit. Die Schöpfung bekommt den größten Schlag seit jeher. Und dann werden sichtbar werden, Vers 30, dann kommt eine Erscheinung. Dann wird sichtbar werden das Zeichen des Menschensohnes am Himmel. Was ist das Zeichen des Menschensohnes? Der Menschensohn ist Jesus Christus und sein Zeichen, das ist wahrscheinlich er selber. Der Herr Jesus hat gesagt, ihr kennt das Zeichen des Jona. Das war Jona, selber war ein Zeichen den Leuten von Ninive. Und das Zeichen des Menschensohnes heißt, der Menschensohn wird ein Zeichen sein für alle. Das heißt, sie werden ihn sehen. Das Zeichen des Menschensohnes wird am Himmel erscheinen, wird sichtbar werden. Und dann werden wehklagen und sich an die Brust schlagen alle Stämme der Erde. Alle Völker der Erde, alle Familien, alle Sippen, alle Stämme der Erde. Aber es wird zu spät sein. Und sie werden den Sohn des Menschen sehen, kommend auf den Wolken des Himmels mit viel Kraft und Herrlichkeit. Dann wird also Jesus Christus sichtbar werden und die Menschen werden heulen und klagen, weil sie merken, jetzt ist es zu spät. Jetzt kann man nicht mehr Buße tun. Jetzt ist es aus. Jetzt kommt das Gericht Gottes. In Offenbarung steht, die Menschen werden zu den Bergen sagen, ihr Berge fallet auf uns und ihr Hügel bedecket uns, denn wir können nicht anschauen den Zorn Gottes, den Zorn Jesu Christi, wenn er als Richter kommen wird. Mit viel Kraft und mit viel Herrlichkeit. Herrlichkeit heißt Glanz. Da wird es wieder hell werden. Herrlichkeit mit viel Glanz. Ja, wenn er kommt, dann wird er glänzend kommen. Dann wird alles geblendet von seinem herrlichen Glanz. Und was wird dann geschehen? Und er wird mit dem großen Schall einer Posaune seine Engel aussenden. Was wird er tun? Erstens, er wird die Engel aussenden und diese werden dann zweitens die Gläubigen sammeln. Das heißt hier, er wird mit einem großen Schall einer Posaune seine Boten aussenden und sie werden seine Erwählten versammeln. Die Erwählten sind die, die gläubig geworden sind. Wenn man gläubig wird, wird man ein Erwählter. Ein Erwählter ist ein Ausdruck, ein Liebesausdruck. Meine Frau ist meine Erwählte seit dem Zeitpunkt, als ich sie geheiratet habe. Als sie Ja gesagt hat, da wurde sie meine Erwählte. Und ein Gläubiger wird der Erwählte, ein Erwählter, in dem Moment, wo er Ja sagt zu Jesus Christus. Ein kostbarer Schatz für den Herrn Jesus Christus. Und diese Gläubigen, die ihm so kostbar sind, die wird er sich holen, bevor er die Erde schlägt mit Gericht. Also zuerst wird er seine Engel ausschicken und die werden alle Gläubigen von überall, wo sie sind, zusammen sammeln. Und sie, im Thessalonicher Brief lesen wir, sie werden hingerissen werden zu ihm in der Luft. Er wird in der Luft sich aufhalten, sagt Paulus im 1. Thessalonicher Brief. Und sie werden zu ihm gerissen werden, entrückt werden in der Luft, dem Herrn entgegen, um alle Zeit bei dem Herrn zu sein. Und die Engel werden mithelfen, die Engel werden die sammeln sozusagen. Das wird in einer ganz kurzen Zeit geschehen. Da wird die letzte Posaune ertönen. Die Posaune ist ein Zeichen, ein Befehlszeichen im Alten Testament. Wenn ein Befehl ausgegeben wurde, wenn etwas getan werden soll, ein Aufbruchszeichen, dann wurde die Posaune geblasen. Und hier ist es die göttliche Posaune, die geblasen wird. Und seine Engel werden ihm gehorchen und werden die Gläubigen zusammenholen. Von allen Himmelsrichtungen in einem Augenblick. Und dann werden, Paulus sagt, dann werden die Totengläubigen werden auferweckt werden, werden zu Christus auch mit in den Himmel gerückt werden. Aus den Gräbern werden die Leiber genommen und sie werden vereint mit dem Geist, mit den Geistern und sie werden dann neue Menschen sein, werden mit Jesus Christus sein in alle Ewigkeit. Also das ist hier diese gewaltige Beschreibung der Wiederkunft Jesu Christi. Und dann, damit hat Jesus jetzt mal das Grobe gesagt. Er hat beides erwähnt, die Zerstörung Jerusalems und des Tempels einerseits und das Kommen des Menschensohnes in Herrlichkeit andererseits. Aber er hat ihnen schon gezeigt, das gehört auseinander, das geschieht nicht zum gleichen Zeitpunkt. Aber die Spannung bleibt, sobald das eine geschehen ist, die Zerstörung Jerusalems, dann kann er jeden Moment kommen. Man muss, das hat er Ihnen, das haben wir gestern gelesen. Einige Dinge werden im Voraus geschehen. Aber wenn diese geschehen sind, dann kann er jeden Moment kommen. Deshalb dieser Ausdruck, bald danach wird der Herr kommen. Und jetzt in diesem zweiten Teil, Kapitel 24, Vers 32 bis Kapitel 25, Vers 30, spricht der Herr über den Zeitpunkt des Endes und über die Konsequenzen für die Gläubigen, für die Nachfolger Christi. Und jetzt ist die wichtige Frage nach der Zeit. Zuerst war die Frage nach den Ereignissen und nach den Zeichen, die dem vorausgehen. Jetzt kommt die Frage nach der Zeit. Vers 32. Vom Feigenbaum lernt das Gleichnis. Wenn sein Zweig schon weich geworden ist und die Blätter hervortreibt, merkt ihr, dass der Sommer nahe ist. So merkt auch ihr, wenn ihr dieses alles geschehen seht, dass es nahe ist, vor den Türen, also so nahe, wie wenn man vor der Tür steht. Wahrlich, ich sage euch, auf keinen Fall wird dieses Geschlecht vergehen, bis dieses alles geschehen sein wird. Der Himmel und die Erde werden vergehen, aber meine Worte vergehen auf keinen Fall. Aber um jenen Tag und die Stunde weiß niemand, auch nicht die Engel im Himmel, außer meinem Vater allein. Hier haben wir drei wichtige Aussagen. Die erste Aussage, das Kommen des Endes ist zeitlich ganz nahe, sagt er. Vers 32 bis 34. Das Kommen des Endes ist ganz nahe. Und dann in Vers 35, das Kommen des Endes ist gewiss. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte, was ich jetzt gesagt habe, das wird nicht vergehen, das wird eintreffen. Hundertprozentig. Das ist gewiss. Und die dritte Aussage, aber der Zeitpunkt der Wiederkunft Jesu Christi, der ist ungewiss. Den weiß nicht einmal der Herr Jesus selber als Mensch. Den weiß nur Gott, der Vater. Und deshalb muss man wachsam sein. Also schauen wir uns diese drei Punkte an. Zuerst, das Kommen des Endes ist zeitlich ganz nahe. Er sagt, schau dir mal den Feigenbaum an, wenn im Frühling der Feigenbaum weich wird, die Blätter weich werden und beginnen zu sprießen, dann merkt ihr, dass der Sommer nahe ist. Das merken wir jetzt auch. Jetzt im Mai merken wir, dass der Sommer schon sehr, sehr nahe ist. Ja? Auch in Blankenheim, obwohl es viel regnet. Aber trotzdem merkt man, es wird doch schon wärmer. Und genauso merkt auch ihr, wenn ihr dies alles geschehen seht, dass es nahe ist, vor den Türen. Was meint denn der Herr Jesus mit dieses alles? Da müssen wir schauen auf den Zusammenhang. Wovon hat er denn gesprochen? Nun, er hat sehr viel gesprochen. Ich wiederhole. Er hat gesprochen, dass sie hören werden von Kriegen und Kriegsgerüchten. Er hat gesprochen, dass es Hungersnöte und Seuchen und Erdbeben geben wird. Das war alles im ersten Jahrhundert schon geschehen. Dann hat er gesprochen, dass die Christen verfolgt werden. Das war auch im ersten Jahrhundert geschehen. Und dass viele versagen werden und dass falsche Propheten aufstehen werden und dass die Gesetzlosigkeit mehr und mehr werden wird. Das war auch geschehen, liebe Geschwister. Die Gesetzlosigkeit unter den Juden war schrecklich zwischen dem Jahr 66 und 70 nach Christus, bevor die Stadt gefallen ist, in der Stadt Jerusalem. Haben wir gestern besprochen. Und dass das Evangelium überall in der Welt verkündigt wird, in der Welt damals, das heißt im Römischen Reich. Das war auch schon geschehen im ersten Jahrhundert. Dann, was hat er noch gesagt? Der Gräuel der Verwüstung, das war diese schreckliche was die Zeloten angerichtet haben im Tempel oder die römischen Heere, die sich rund um die Stadt aufgestellt haben, das war auch geschehen. Und die falschen Messiasse und falschen Propheten, die auftraten und sagten, dass Jesus Christus jetzt wiederkommt, das war auch geschehen schon damals. Das heißt, alle diese Dinge, alle diese Vorzeichen, von denen der Herr Jesus geredet hat, waren alle tatsächlich im ersten Jahrhundert geschehen. Und was hat der Herr gesagt? So merkt auch ihr, wenn ihr dieses alles geschehen seht, dass es nahe ist. Was ist nahe? Beides, die Zerstörung Jerusalems und die Wiederkunft Jesu Christi. Das war nahe für diese Christen, als sie sahen, dass, ja genau, die Gesetzlosigkeit nimmt zu, die Kriege, die Hungersnöte und so weiter sind vorhanden. Alle diese Ereignisse haben ihnen gezeigt, dass es nahe ist. Und es war dann auch. Und es kam 70 nach Christus, der eine Teil kam 70 nach Christus, die Zerstörung Jerusalems. Der andere Teil, die Wiederkunft Jesu Christi, kam noch nicht. Aber trotzdem war es nahe und ist es nahe und es bleibt nahe. Und dann in Vers 34, wahrlich, ich sage euch, auf keinen Fall wird dieses Geschlecht vergehen, bis dieses alles geschehen sein wird. Was ist gemeint mit dieses Geschlecht? Nun, gemeint ist das jüdische Geschlecht der Zeitgenossen Jesu. Man kann im Wörterbuch nachschlagen, ich habe hier ein Wörterbuch gerade bei mir, wenn ich das vorlesen darf. Das Wörterbuch, das griechische Wörterbuch für dieses Wort Geschlecht heißt, die von einem gewissen Herrn, also von einem Ahnherrn abstammenden, also alle die auf ein Geschlecht, auf jemanden zurückführen können, also wie wir auch heute sagen, als Geschlecht, oder die Reihe der gleichzeitig Geborenen, also eine Generation, die Zeitgenossen, hier in Bezug auf die Zeitgenossen Jesu, die Zeit einer Generation, ein Menschenalter, ein Zeitabschnitt, eine Generation. Hier kann man also entweder übersetzen mit Geschlecht oder mit Generation. Also der Herr könnte gesagt haben, wahrlich, ich sage euch, es wird diese Generation nicht vergehen, bis das alles geschehen wird. Oder er sagt, es wird dieses Geschlecht nicht vergehen, bis dieses alles geschehen wird. Dieses Geschlecht, wenn man diesen Ausdruck nachgeht im Neuen Testament, merkt man, dass der Herr Jesus immer diesen Ausdruck verwendet auf die zeitgenössischen Juden zu seiner Zeit. Also auf die Juden, die zu seiner Zeit lebten, auf die hat er sich bezogen. Er sagt zum Beispiel, dieses böse Geschlecht, dieses böse und verkehrte Geschlecht. Bitte, man soll nicht sagen, die Juden seien immer ein böses und verkehrtes Geschlecht. Das wäre eine ganz böse Unterstellung. Die Juden sind nicht zu jeder Zeit ein böses Geschlecht gewesen. Aber zu dem Zeitpunkt des Herrn Jesus, da waren sie schon ein böses Geschlecht. Wieso? Weil sie den Messias verworfen haben. Und da kam das Gericht über dieses böse Geschlecht. Das heißt, es geht um die Menschen, die damals lebten. Und zwar das Judengeschlecht, das damals lebte. Ja, aber wie sollen wir dann diesen Vers verstehen? Nun, der Herr sagt hier, dieses Geschlecht, dieses Judengeschlecht der damaligen Zeit wird nicht vergehen, bis alles geschehen sein, bis dieses alles geschehen sein wird. Was ist dieses alles? Genau das Gleiche, was in Vers 32 und 33 gesagt hat. Merkt auch ihr, wenn ihr dieses alles geschehen seht, dass es nahe ist vor den Türen. Was? Die Kriege, die Hungersnöte, die Seuchen, die Verfolgungen, die Verführungen, das Zunehmen der Gesetzlosigkeit, die Verkündigung des Evangeliums im ganzen Römischen Reich und der Gräuel der Verwüstung und die Zerstörung der Stadt. Das heißt, also die Zerstörung der Stadt, das ist jetzt noch ausgeklammert, denn das gehörte ja noch, das war ja das Thema, wann wird der Tempel zerstört. Er sagt, wenn ihr dieses alles geschehen seht, also die Vorzeichen sind gemeint, und auf keinen Fall wird dieses Geschlecht vergehen, bis dieses alles geschehen ist. Alle Vorzeichen werden geschehen noch in dieser Generation von bösen Juden, die in dieser Zeit Jesu gelebt haben. Das heißt, innerhalb der ersten 40 Jahre zwischen dem Jahr 30 und dem Jahr 70 sind alle diese Dinge geschehen. Tatsächlich, der Herr Jesus hatte recht. Genauso verhielt es sich. Und dann kam die Zerstörung Jerusalems im Jahr 70 nach Christus. Und dann wird die Wiederkunft Jesu Christi kommen. Aber ich will hier zeigen, und das ist dem Herrn Jesus ganz wichtig, er sagt, es gibt Vorzeichen und die Vorzeichen geschehen alle bis knapp vor der Zerstörung Jerusalems. Und wenn dann Jerusalem zerstört ist und der Tempel zerstört ist, dann muss nichts mehr geschehen. Dann kommt der Herr. Das nächste Ereignis, liebe Geschwister, das wir erwarten, das nächste Ereignis ist die Wiederkunft Jesu Christi. So einfach ist die biblische Endzeitlehre. Ich staune immer wieder, wie einfach die Bibel ist. Aber genau das ist es, was der Herr Jesus gesagt hat. Und deshalb, weil das Kommen des Herrn Jesus das nächste Ereignis ist, deshalb müssen wir wachsam sein. Vers 36. Um jenen Tag und die Stunde weiß niemand. Der Herr Jesus sagt hier ganz klar, dass niemand weiß den Zeitpunkt als nur der Vater. Das heißt, den kann niemand ausrechnen. Übrigens in Apostelgeschichte Kapitel 1, Vers 7 steht dasselbe. Das möchte ich noch vorlesen. Apostelgeschichte 1, Vers 7, da sagt der Herr Jesus, es ist nicht eure Sache, Zeiten und Zeitpunkte zu wissen, die der Vater in seiner eigenen Vollmacht festgesetzt hat. Der Vater hat die Zeiten festgesetzt. Er hat festgesetzt, wann der Herr Jesus wiederkommen wird. Und es ist nicht unsere Aufgabe, das auszurechnen oder zu spekulieren, wann das jetzt genau sein wird. Aber immer wieder gibt es Christen, die haben spekuliert und die haben ausgerechnet. Die Zeugen Jehovas haben gesagt, der Herr Jesus kommt im Jahre 1914 wieder. Und dann kam er nicht. Und dann haben sie gesagt, na, er kam unsichtbar wieder. Oder dann haben Miller hat gesagt, im Jahr 1875 kommt der Herr Jesus wieder. Und dann kam er auch nicht. Und dann hat man das Datum wieder verschoben auf ein anderes Datum. Und dann wurde im Jahre 1948 der Staat Israel ausgerufen. Und dann haben die Christen an vielen Orten gesagt, jetzt kommt der Herr Jesus wieder. Und einige waren besonders schlau und die haben gesagt, nein, innerhalb der nächsten Generation kommt er wieder. Und dann gibt es ein Buch in Amerika, ich habe das selber gesehen, 88 Gründe, warum der Herr Jesus im Jahre 1988 wiederkommen wird. 88 Gründe wurden dort aufgeführt und die haben gemeint, jetzt kommt wirklich Jesus im Jahre 1988 wieder. Aber das Jahr 1988 kam und ging und niemand kam. Es hat keinen Sinn. Und ich habe schon wieder Leute, im Internet kann man das finden, da gibt es wieder Leute, die sagen, der Herr Jesus kommt im Jahr 2000 irgendwas, im Jahr 2017 oder 2015 oder, der kommt immer wieder. Ja? Falsch, alles falsch. Es ist nicht unsere Aufgabe, irgendwelche Zeitpunkte zu setzen. Niemand weiß den Zeitpunkt. Gleich wie die Tage Noahs, so wird auch die Ankunft des Menschensohnes sein. Denn gleich wie sie in den Tagen vor der Flut waren, sie aßen und tranken, heirateten und verheirateten sich, bis zu dem Tage, an dem Noah in die Arche hineinging, und sie nahmen es nicht zur Kenntnis, bis die Flut kam und alle hinwegnahm, so wird auch die Ankunft des Menschensohnes sein. Wie? Plötzlich. Einfach eines Tages hat es begonnen zu regnen. Aber nicht nur zu regnen, das heißt, die Schleusen des Himmels gingen auf und die Brunnen der Erde gingen auf und Wasser kam von überall her, das war schrecklich. Aber es war ohne Voranmeldung. Gott hat nicht gesagt, so in zwei Jahren, in einem Jahr, in einem Monat, in einem Tag, nichts. Es war ohne Voranmeldung. Und was ist hier die Botschaft? Nun, das Leben wird im Großen und Ganzen so weitergehen wie bisher. Das ist die Botschaft. Wie zur Zeit von Noah. Und gerade deshalb, weil das Leben normal weitergehen wird, sollen die Jünger des Herrn Jesus wachsam bleiben, denn die Ankunft des Herrn wird ohne Voranmeldung sein. Dann werden zwei auf dem Felde sein, einer wird mitgenommen und einer wird gelassen. Zwei werden mit der Mühle am Mahlen sein, einer wird mitgenommen, der andere wird gelassen. Eine Frau, sind hier zwei Frauen. Zuerst sind es zwei Männer auf dem Feld, ein Närr wird mitgenommen und ein Närr wird gelassen. Dann zwei Frauen werden mit der Mühle am Mahlen sein, eine wird mitgenommen und eine wird gelassen. Wachet also stets, weil ihr nicht wisst, zu welcher Stunde euer Herr kommt. Geschwister, so einfach ist die Endzeit, die Lehre über die Endzeit. Man weiß nicht, wann der Herr kommt, aber man soll alle Zeit bereit sein. Ab dem Zeitpunkt von 70 nach Christus müssen keine Vorzeichen mehr geschehen. Natürlich sind immer wieder solche Kriege gekommen und Seuchen und Hungersnöte und alles ist gekommen, ja. Aber es müssten keine Vorzeichen mehr geschehen, denn die Vorzeichen, die waren schon vor 70 nach Christus gekommen. Und dann kam das deutlichste von allen Vorzeichen, die Zerstörung Jerusalems und des Tempels. Aber seitdem das geschehen ist, muss nichts mehr geschehen. Das ist das, was der Herr Jesus hier gesagt hat. Ich möchte nur das lesen, was er gesagt hat. Vielleicht sagt jetzt der eine oder andere, ja, aber der Antichristus muss vorher noch kommen. Ja, aber achten wir darauf, ich habe lange Zeit das nicht verstanden, aber achten wir darauf, was der Apostel Johannes sagt. Der Apostel Johannes sagt in 1. Johannesbrief, Kapitel 2, Vers 18, dort steht ganz klar über den Antichristus. Und bitte achten wir, was er über den Antichristus sagt. Ihr Kinder, es ist die letzte Stunde. Das heißt, es ist die letzte Zeit, es ist Endzeit. Und so wie ihr hörtet, dass der Antichristus kommt, so sind jetzt viele Antichristusse gekommen. Daran merken wir, dass es die letzte Stunde ist. Er sagt, schaut, der Antichristus war vorausgesagt. Ja, das habt ihr gehört. Ich sage euch eins, ist nicht nur ein Antichristus gekommen, es sind viele Antichristusse schon da. Und daran erkennen wir, wo wir sind. Wir sind schon in der Endzeit, ganz, ganz, ganz weit vorne. Das ist letzte Stunde. Sie sind von uns ausgegangen, jedoch sie waren nicht von uns, denn wenn sie von uns gewesen wären, wären sie gewiss bei uns geblieben. Das geschah aber, damit offenbar gemacht würde, dass sie nicht alle von uns sind. Vers 22, wer ist der Lügner, wenn nicht der, der leugnet, dass Jesus der Messias ist? Der ist der Antichristus, der den Vater und den Sohn leugnet. Jeder, der den Vater und den Sohn leugnet, hat auch den Vater nicht. Und in im zweiten Johannesbrief, Vers 7, sagt der Apostel Johannes, viele Irreführer oder viele Verführer sind in die Welt hinausgegangen, die nicht bekennen Jesus Christus als gekommen im Fleische, also als Mensch. Ein solcher oder eigentlich wörtlich dieser ist der Verführer und der Antichristus. Wer ist der Antichristus? Steht hier ganz klar, schwarz auf weiß. Die vielen Verführer, die nicht Jesus Christus bekennen, die in die Welt hinausgegangen sind und nicht bekennen, dass Jesus im Fleisch gekommen ist. Dieser ist der Verführer und der Antichristus. Die vielen sind der eine. Die vielen Verführer und Antichristusse sind der eine Antichristus. Kann man es noch deutlicher sagen? Und das war bitte im ersten Jahrhundert. Im ersten Jahrhundert, das sagt der Apostel Johannes. Ich sage nur, was der Apostel Johannes sagt. Wenn ich was falsch sage, kommen Sie zu mir und sagen Sie mir, das ist falsch, das stimmt nicht. Aber hier, das ist das, was Johannes sagte. Die vielen Verführer, das ist der Antichristus. Zurück zu Matthäus 24. Meine Behauptung ist ganz klar und die Behauptung des Herrn Jesus, dass nichts mehr geschehen muss. Und von dem Tag und der Stunde weiß niemand, auch nicht die Engel der Himmel, außer meinem Vater allein. Also, wie zur Zeit Noahs, ohne Voranmeldung kam die Flut, so wird auch die Ankunft des Menschensohnes sein. Vers 40, zwei werden auf dem Felde sein. Hier ist ein Bild, eine Illustration von zwei Arbeitern. Der eine wird mitgenommen, der andere wird gelassen. Das heißt, es wird eine schreckliche Trennung stattfinden. Wenn der Herr kommt, werden die Gläubigen mit dem Herrn sein und die anderen werden zum Gericht sein, werden gerichtet werden. So, das geht durch alle Berufssparten, durch alle Familien hindurch, Gläubige und Nichtgläubige. Hier wird getrennt. Ehepartner, der eine wird mitkommen, der andere wird bleiben. Bleiben zum Gericht. Vielleicht meint der Herr Jesus auch umgekehrt. Der eine wird mitgenommen zum Gericht und der andere wird bleiben und mit dem Herrn Jesus ewig regieren. Ich weiß nicht genau, wie er das meint. Ist ja auch eigentlich egal. Aber die Trennung wird stattfinden. Der eine wird diesen Weg gehen mit Jesus und der andere wird zum Gericht, wird ins Gericht gehen, ins ewige Gericht. Wachet also stets, weil ihr nicht wisst, zu welcher Stunde euer Herr kommt. Dann, um das jetzt zu unterstreichen, bringt der Herr Jesus jetzt ein paar weitere Gleichnisse. Jetzt kommt das nächste Gleichnis, ist das Gleichnis vom Dieb. Das Gleichnis vom Dieb will uns zeigen, dass der Herr unerwartet kommt. Vers 43, jenes aber nehmt zur Kenntnis, hätte der Hausherr gewusst, in welcher Wache der Dieb komme, so hätte er gewacht und nicht zugelassen, dass man sein Haus durchgrabe. Also man hat da durchgegraben und dann ist man, wir würden sagen, dass man einbreche. Vers 44, deswegen werdet auch ihr bereit, weil der Sohn des Menschen zu einer Stunde kommt, die ihr nicht meint. Haben wir das gut gelesen? Der Herr kommt zu einem Moment, zu einer Stunde, wo wir es nicht meinen. Oh, jetzt schon. Da werden die Gläubigen erstaunt sein, wenn der Herr kommt. Ah, das habe ich jetzt nicht gedacht. Diesen Zeitpunkt hätte ich mir nie ausgesucht. Aber der Herr kommt genau zu so einem Zeitpunkt. Das ist wie wenn ich einem Bruder telefoniere, ich komme heute Nacht, bin auf Reisen und komme in der Nacht an, in Rumänien irgendwo, aber wir wissen nicht, wir haben Stau und wir wissen nicht, wann wir kommen werden, aber es könnte sein, dass ich um 9 Uhr da bin oder es könnte sein, dass ich erst um 4 Uhr in der Früh komme. Also bitte aber schau, mach, dass das Tor offen ist und dass wir reinkommen und dass die Hunde uns nicht auffressen und so weiter. Und dann was muss er jetzt machen? Jetzt muss er warten. Und dann kommen wir und er denkt sich, oh, das wird lange gehen. Er denkt sich, na gut, ich werde mir mich schon recht, das alles zurecht machen, dass ich diese Nacht aufbleiben kann. Und er berichtet sich schon ein, dass wir um 4 Uhr am Morgen kommen und dann kommen wir um 10 Uhr am Abend. Und dann staunt er und sagt, was, ihr seid schon da? Das habe ich jetzt nicht gedacht. Das ist das, wenn man kommt zu einer Stunde, dann man es nicht meint. Früher als erwartet. Aber man muss sich trotzdem einrichten und wach bleiben. Oder er kommt später als erwartet. Das ist die andere Möglichkeit. Es kann sein, dass sich das Kommen noch hinauszögert. Dass es länger dauert, als man denkt. Aber er wird kommen zu einem Zeitpunkt, da man es nicht meint. Manche Christen sagen, doch, man kann es genau wissen. Da kommt zuerst das und da kommt jenes und dann kommt dieses und dann kommt der Herr Jesus. Das kann man genau wissen, wann. Weit gefehlt. Dann hätte der Herr Jesus den Jüngern nicht gesagt, ich komme zu einem Zeitpunkt, da ihr es nicht meint. So einfach ist die Endzeitlehre, Geschwister. Und dann, wer ist dann der treue und kluge Knecht? Vers 45. Wer ist dann der treue und kluge Knecht, den sein Herr über seine Dienerschaft einsetzte, um ihnen zur rechten Zeit Speise zu geben? Ein seliger ist jener Knecht, den sein Herr, wenn er gekommen ist, so tun finden wird. Wahrlich, ich sage euch, er wird ihn über seine ganze Habe einsetzen. Aber wenn jener schlechte Knecht in seinem Herzen sagen sollte, mein Herr verzieht zu kommen, und er anfangen sollte, die Mitknechte zu schlagen und mit den Betrunkenen zu essen und zu trinken, so wird der Herr jenes Knechtes an einem Tag kommen, an dem er es nicht erwartet, und zu einer Stunde, die er nicht kennt, und er wird ihn entzweischneiden und wird ihm sein Anteil geben mit den Heuchlern. Dort wird das Weinen und das Zähneknirschen sein. Hier nimmt der Herr Jesus ein weiteres Gleichnis und dieses Gleichnis soll einfach zeigen, wach bleiben heißt nicht einfach passiv irgendwo herumliegen oder herumsitzen und essen und trinken, sondern wach bleiben heißt treu den Dienst ausüben, den du bekommen hast, den Auftrag, den du bekommen hast. Wach bleiben heißt also aktiv sein und das tun, was der Herr einem gesagt hat. Da stellt sich jetzt natürlich für uns die Frage, wer von uns ist der treue und kluge Knecht? Nun, wir haben einen Auftrag bekommen gegenüber den Mitknechten, dass wir ihnen Speise geben dass wir ihnen regelmäßig Speise geben, dass wir das treu tun, was wir zu tun haben. Wir haben nicht den Auftrag, uns gegenseitig zu verletzen, sondern wir haben den Auftrag, uns zu schützen, uns zu helfen, das Gute zu tun. Und zuletzt wird es eine Überraschung geben für den Knecht, der weise war, der treu war und weise. Es ist weise, wenn man treu bleibt, wenn man denn das tut, was der Herr uns aufgetragen hat. Aber zuletzt gibt es eine Überraschung. Seht ihr die Überraschung? Vers 47. Da kommt der Herr und wenn er sieht, dann sagt er: Komm her, du warst treu. Ich schenke dir mein ganzes Schloss. Mein ganzes Königreich gehört dir. Er wird ihn über seinen ganzen Besitz setzen. Komm, du darfst mit mir regieren. Boah, der denkt sich, aber, ich bin doch nur ein Knecht. Sagt, egal, du bist jetzt ein treuer Knecht gewesen, jetzt wirst du mit mir regieren. Ja. Das ist eine gewaltige Überraschung für den treuen Knecht, der dem Herrn gedient hat in der Abwesenheit. Das hat er nicht versprochen bekommen. Das ist ein Zusatzgeschenk. Er darf mit dem Herrn über seine ganze Habe, über seinen ganzen Besitz einsetzen. Und er darf jetzt alles verwalten, was dem Herrn gehört, das ganze Königreich. Auf der anderen Seite, wer ist der schlechte Knecht? Wer ist ein schlechter Knecht? Einer, der sich denkt, ach, mein Herr, der kommt noch lange nicht. Und weil er lange nicht kommt, kann ich mal so richtig für mich leben. Die letzten 5 Minuten, wenn er dann kommt, dann lebe ich für den Herrn, erledige ich noch die Sachen, die zu tun sind. Aber jetzt lebe ich mein Leben für mich. Ja. Das ist ein schlechter Knecht. So ein Knecht wird entzwei geschnitten. Das heißt, der wird hingerichtet. Er schlägt die anderen, er verletzt sie, er lebt für seine eigenen Interessen, er lebt für sein Vergnügen, er macht sich selber satt, anstatt die anderen. Und zuletzt kommt die Überraschung, auch für ihn ist eine Überraschung. Und zwar, für ihn ist das Kommen des Herrn zu einer Stunde, die er nicht kennt und nicht erwartet. Und dann ist es zu spät. Dann kann er nicht nur schnell sagen, oh, ich wollte ja die letzten 5 Minuten, wollte ich ja noch für den Herrn leben. Zu spät. Es gibt dann zu spät. Dieser Knecht war unfähig geworden, zu erkennen, dass der Herr ihn liebt und dass der Herr bald kommen wird. Und er hat sich gedacht, na so bald wird es schon nicht sein. Versteht ihr? Wir haben ja eine Spannung zwischen Naherwartung und Verzögerung. Ja, kommt er jetzt morgen? Oder kommt er erst in 1000 Jahren? Der Herr sagt, leb so, als ob er morgen käme. Oder heute Nacht. Leb so, als ob er heute Nacht käme. Ich habe mich lange Zeit gewehrt gegen diesen Gedanken. Ich habe oft in meinem Leben, hätte ihr mich vor 3 Jahren noch gefragt, hätte ich ganz anders reagiert. Aber ich musste mich geschlagen geben von der Schrift. Ich habe früher immer gesagt, nein, man kann das ausrechnen oder man kann ungefähr einschätzen, wann er kommt. Und das ist nicht so, dass er jeden Moment kommen könnte. Doch, er kann jeden Moment kommen. Wisst ihr, wahrscheinlich wisst ihr, es gibt ja so zwei Meinungen unter Christen. Die einen sagen, das mit der Entrückung, das ist so, die Entrückung, die kann jederzeit sein, aber nachher das andere, das kommt nachher. Oder das ist so, versuchen sie, diese Spannung zu lösen. Aber das ist nicht richtig. Die anderen sagen, nein, die Entrückung und die Wiederkunft, das fällt zusammen zum gleichen Zeitpunkt. Und deshalb kann man es ausrechnen. Man weiß ja genau, was alles vorher stattfinden muss. Auch falsch. Beide haben recht und beide sind falsch. Die Wahrheit liegt wie so oft in der Mitte. Was heißt das? Bis zur Zerstörung Jerusalems, bis zum Jahr 70 nach Christus, gab es ganz klare Zeichen, die vorher stattfinden mussten. Er konnte nicht vor der Zerstörung Jerusalems kommen. War unmöglich. Aber seit 70 nach Christus, seitdem Jerusalem zerstört ist, sind alle Vorzeichen, von denen er in Kapitel 24 gesprochen hat, erfüllt. Folgedessen kann er seit diesem Zeitpunkt, seit 70 nach Christus, kann der Herr jeden Moment kommen. Das ist die einzige Lösung für diese Debatte unter den Christen hin und her. Der Herr wird kommen und wenn er kommen wird, wird er die Gläubigen entrücken und die Welt richten. Das wird in einem Augenblick sein. Aber es wird ein plötzliches Kommen sein und es ist in jedem Moment möglich. Das ist das, was wir hier lernen. Sind da jetzt noch, lassen Sie mir noch ein Gleichnis noch erklären und dann dürfen Sie Fragen stellen oder auf ein Blatt notieren, auf einen Zettel notieren, dann können wir die auch für morgen aufsparen, die Fragen, oder für heute noch, wenn, je nachdem. Aber noch ein paar Gedanken. In Kapitel 25 kommt noch ein Gleichnis, das ist sehr bekannt, das ist das Gleichnis von den 10 Jungfrauen. Und worum geht es da? Ich lese mal vor. Dann wird das Königreich der Himmel mit 10 Jungfrauen verglichen werden, die ihre Lampen nahmen und ausgingen, dem Bräutigam zu begegnen. 5 von ihnen waren klug und die 5 anderen töricht. Die töricht waren, nahmen ihre Lampen, sie nahmen aber nicht Öl mit sich. Aber die Klugen nahmen Öl in ihren Gefäßen mit ihren Lampen. Und als der Bräutigam verzog, nickten alle ein und schliefen. Also worum geht es hier? Hier geht es um die Heimholung der Braut. Da ist ein Bräutigam, der wird jetzt heiraten. Und bevor das Hochzeitsfest beginnt, verlässt er sein Haus und geht dann zum Elternhaus der Braut, um die Braut abzuholen. Und dort gibt es verschiedene Rituale und dann werden die beiden gemeinsam zum Hochzeitsfest gehen. Und wenn der Bräutigam sich aufmacht, um von seinem Haus zum Haus der Braut zu gehen, dann warten am Weg schon die Brautjungfern, die Mädchen, die Freundinnen der Braut, die warten und begleiten den Bräutigam in einer Zeremonie hin bis zum Haus der Braut und dann holen sie die Braut ab und da ist nicht nur der Bräutigam da, da stehen dann all die Mädchen auch noch da und es gibt einen feierlichen Empfang und dann wird die Braut abgeholt. Ja. Und jetzt ist es aber so, es wird es Nacht und da braucht man natürlich Lampen in der Nacht. Und die jüdischen Lampen da, die Lampen in der damaligen Zeit, die waren so, man hatte eine Öllampe und da war so ein Lappen oder ein Docht, aber es war wie der Docht war wie ein in Öl getunkter Lappen. Und dann, wenn man das anzündet, dann brennt das. Aber das brennt nur, solange der Lappen feucht ist vom Öl. Wenn man kein zusätzliches Öl danach gießt, gibt es kein Licht mehr. Und jetzt die dummen Mädchen, die waren jetzt so, die haben ihre Lampen da bereit gemacht und den Docht, also diesen Lappen, und der war ein bisschen auch mit Öl getränkt. Und als dann die Zeit war, dass der Bräutigam kommt, dann haben sie schnell ihre Lampen angezündet, oder? Und wunderbar hat gebrannt, aber nach einer halben Minute war das aus. Ja, und jetzt, wir brauchen ja noch Öl, jetzt müssen wir schnell Öl kaufen gehen. Jetzt ist es zu spät, um Öl zu kaufen. Die Klugen, die haben schon das Ölgefäß mit, das Reserveöl mit dabei und können immer ein bisschen Öl nachgießen. Und auf diese Weise waren die klugen Mädchen, die weisen Mädchen waren bereit und die anderen, die waren nicht bereit. Also als der Bräutigam aber verzog, also das hat sich in die Länge gezogen, der kam noch nicht und er kam nicht und er kam nicht. Ja, wann kommt er denn endlich? Merkt ihr was? Das Kommen des Herrn ist doch nicht so nahe. Man wartet und wartet und wann kommt er denn? Er sagt, sei bereit. Also dann endlich kam, mitten in der Nacht kam ein lauter Ruf, siehe, der Bräutigam kommt, geht aus, ihm zu begegnen. Dann standen alle jene Jungfrauen auf und brachten ihre Lampen in Ordnung, aber die Törichten sagten zu den Klugen, gebt uns von eurem Öl, weil unsere Lampen, die sind dabei zu verlöschen. Die Klugen antworteten und sagten, das geht nicht, es könnte nicht ausreichen für uns und für euch. Geht lieber hin zu den Verkäufern und kauft für euch selbst. Da hatten sie auch recht, denn wenn sie jetzt das Öl da an all diesen 5 anderen noch austeilen, dann bleibt nicht so viel Öl übrig für die eigene Lampe und dann ist am halben Wege geht dann auch eigene Lampe aus. Also so geht es nicht. Die Klugen Vers, geht zu den Verkäufern und kauft für euch selbst. Aber während sie hingingen, um zu kaufen, kam der Bräutigam. Und die, die bereit waren, gingen hinein mit ihm zum Hochzeitsfest. Und die Tür wurde geschlossen. Und danach kamen auch die anderen Jungfrauen und sagten, Herr, Herr, öffne uns. Aber der antwortete, wahrlich, ich sage euch, ich weiß nicht, wer ihr seid. Es ist eine schreckliche Sache. Die Brautmädchen da, die warten auf den Bräutigam, um dann mit ihm zu gehen. Und dann merken sie, ups, wir müssen noch schnell zum Geschäft laufen. Dann sind sie weggelaufen, um Öl zu kaufen. Das heißt, zu spät, zu spät. Und als sie dann kamen, es war dann so, dann wurden die Türen geschlossen und es wurde keine, der durfte keinen mehr stören. Das war eine geschlossene Versammlung dann und dann hat man nicht noch irgendwelche Nachzügler reingeholt. Nein, dann war zu. Zu spät ist zu spät. Deshalb war es so wichtig, dass man das Öl dabei hat. Also töricht sein oder dumm sein bedeutet unvorbereitet sein. Man denkt sich, aber man könnte ja vielleicht noch später kaufen. Das ist zu spät. Dadurch verliert man gerade die Zeit zum entscheidenden Zeitpunkt und man kommt nicht an. Zu spät gekommene werden draußen bleiben müssen. Genauso ist es im Königreich Jesu Christi. Solche, die meinen, ach, ich mache das später, ich mache mich später bereit, die werden draußen sein. Die finden, dass sie zu spät gekommen sind. Alle wollten zum Fest. Alle wollten dabei sein. Es geht also um solche, die gerne dabei sein möchten. Aber zu spät. Ihr kennt ja die Feuerwehr, die Löschzüge, diese Wagen. Wie ist es bei der Feuerwehr? Wenn es brennt, dann ruft man die Feuerwehr und dann sagen die, oh, Feuer ist, okay, warte noch, wir müssen noch schnell tanken fahren. Das geht nicht. Der Feuerwehrwagen, der muss immer getankt sein und zwar vollgetankt mit Wasser und mit Benzin. Da muss alles da sein. Man kann nicht jetzt noch schnell irgendwas erledigen, dann ist es zu spät, dann brennt das Haus ab. Das wäre sehr unweise. Also, was der Herr Jesus hier sagt in dem Gleichnis, ist ganz einfach, dass man wach sein soll, das sagt er in Vers 13, dass man bereit sein soll. Wachet also stets, weil ihr nicht den Tag wisst. Wachet also heißt hier bereit sein, seid bereit. Seid stets bereit, weil ihr nicht den Tag wisset, noch die Stunde, in der Sohn des Menschen kommt. Die fünf Törichten, die fünf dummen Mädchen wollten auch dabei sein, aber es war zu spät. Das Interesse vorher war nicht so groß gewesen. Sie waren nicht wirklich ernsthaft darum bemüht und sorgfältig genug gewesen für die Sache. Wenn es ihnen nämlich wirklich wichtig gewesen wäre, was hätten sie gemacht? Sie hätten vorher gedacht, das ist eine ganz wichtige Sache, wir müssen bereit sein, da brauchen wir Öl. Aber das war ihnen erst nicht so wichtig. Vielleicht haben sie ein Handy gehabt und haben sich gegenseitig SMS geschrieben. Ich weiß es nicht. Ach, hat es ja noch nicht gegeben, stimmt. Aber wäre ja so vielleicht gewesen. Ja. Versteht ihr? Nicht bereit, weil es nicht so wichtig ist, die Sache. Leichtfertig und oberflächlich gewesen. Seid bereit. Also der Menschensohn kommt zu einem Zeitpunkt, da man es nicht meint. Wisst ihr, manche Christen denken so, ich bekehre mich dann so ein paar Minuten vor der Wiederkunft Jesu Christi oder ein paar Tage vor der Wiederkunft Jesu Christi. Wenn es dann brenzlig wird, an der politischen Situation kann man das dann sicher feststellen, jetzt kommt der Herr Jesus und dann bekehre ich mich. Weit gefehlt, Geschwister. So wird es nicht sein. Man wird es nicht wissen können, wann der Herr kommt. Fragen? 5 Minuten haben wir noch. Ja. Ja, das kann ich nicht in 5 Minuten beantworten. Aber ich gebe einen Hinweis. Wenn du das Buch der Offenbarung liest, lies es einmal so, wie wenn du ein Christ wärest, der in Ephesus wohnt oder in Smyrna oder in Pergamus oder in Thyatira oder in Laodicea im ersten Jahrhundert, etwa in den 60er Jahren des ersten Jahrhunderts, und überleg dir, dieser Brief, das ist ein Brief, was da geschrieben ist in Offenbarung. Und überleg dir, was wäre, wenn dieser Brief an mich, wenn ich damals leben würde und ich diesen Brief bekommen würde. Wenn man einen Brief liest, der nicht an dich gerichtet ist, dann könnte das gefährlich sein. Oder wenn ich jetzt einen Brief lese und ich merke, der Brief ist gar nicht an mich, sondern an jemand anderen, aber ich würde ihn so lesen, wie wenn er an mich gerichtet wäre, dann könnte das ganz peinlich werden. Zum Beispiel steht in dem Brief, bitte kommen Sie morgen um 12 Uhr zu mir ins Büro für eine Gehaltserhöhung. Und ich denke mir, wunderbar, und ich gehe dorthin und sage, Herr Chef, ich möchte gerne eine Gehaltserhöhung. Der schaut mich an, wieso wollen Sie eine Gehaltserhöhung? Ja, es steht doch in dem Brief, schauen Sie mal, an wem der Brief gerichtet ist. Oh, der ist ja an meinen Arbeitskollegen gerichtet. Das ist sehr peinlich, oder? Und wenn man die Bibel liest, das Buch der Offenbarung ist ein Brief, dann ist es sehr wichtig, dass man liest, an wen der gerichtet ist. Der Brief ist nicht gerichtet an Menschen, die im 20. oder im 21. Jahrhundert leben, sondern der Brief wurde geschrieben an Menschen, die im 1. Jahrhundert gelebt haben. Und da muss ich mich hineinversetzen in ihre Situation, in ihre Lage, und da muss ich alles von dieser Perspektive aus betrachten. Und wenn ich das tue, dann werde ich zuerst einmal verstehen, was der Apostel Johannes diesen Christen dort schreiben wollte. Und zweitens, ich kann Parallelen ziehen zu mir heute. Das machen wir auch, wenn wir den Römerbrief lesen oder wenn wir den Philemonbrief lesen. Niemand von euch hat einen Sklaven, der Onesimus heißt, oder? Habt ihr einen? Niemand von euch ist ein Sklave entlaufen. Aber wenn ihr den Philemonbrief lest, dann lest ihr doch auch so, aha, diesen Brief hat der Paulus an Philemon geschrieben und es geht um den Sklaven Onesimus. Wir versetzen uns in die Situation hinein, in die damalige Zeit. Und dann lernen wir etwas, wie der Paulus liebevoll umgeht mit dem Philemon. Und wir können sehr, sehr viel lernen aus dem Philemonbrief. Und genauso ist es mit dem Buch der Offenbarung. Das Buch der Offenbarung ist nicht ein Zeitplan für die Menschen, die im 21. Jahrhundert leben und was alles in der Zukunft kommen wird. Nein, das Buch der Offenbarung ist ein Buch geschrieben an die damaligen Christen in ihre Situation und die standen einem ganz schlimmen Feind gegenüber. Und wisst ihr, wer dieser Feind war? Klar wisst ihr das. Der Drache, die alte Schlange, die heißt Teufel und der Satan. Das war ihr Feind. Und dieser Feind, mit dem mussten sie kämpfen. Und Johannes zeigt ihnen, dass sie einen furchtbaren Kampf zu kämpfen haben mit diesem Drachen. Und dieser Drache hat einen Helfer, ein sogenanntes Tier. Und dieses Tier, das ist der zweite Feind. Und wie diese Christen mit diesem Drachen und mit diesem Tier umgehen müssen und wie man Gewinner werden kann, wie man Sieger werden kann, das wird ihnen dort erklärt. Und wir können sehr viel lernen davon. Aber wir dürfen nicht denken, dass die gleiche Situation oder dass wir das wären. Wir haben zwar auch einen Feind, der heißt auch Drache und Satan und die Schlange. Und wir haben vielleicht auch mit einem Tier zu tun, das kann auch sein. Ja? Aber es ist nicht die gleiche Situation. Und wir müssen Acht geben, dass wir das richtig übertragen. Nur so viel sage ich dazu. Und vergessen wir nicht, das Buch der Offenbarung ist ein Buch, das beschreibt Visionen, die der Johannes gehabt hat. Und diese Visionen, die er gehabt hat, die stellen etwas dar. Zum Beispiel sieht er ein Lamm, das frisch geschlachtet ist, und dieses Lamm sitzt dann auf einem Thron oder in der Mitte des Thrones. Es steht in der Mitte des Thrones, er steht einen Thron, das ist der Thron Gottes, beschreibt er, und in der Mitte des Thrones steht ein Lamm. Genau das hat er gesehen. Er hat einen Thron gesehen, das war ein Stuhl, ein Königsstuhl, und in der Mitte des Stuhles stand ein Lamm, und es war ganz frisch geschlachtet, aber es stand. Was ist das? Du sagst, ja, das ist ja klar, was das ist. Das Lamm ist der Herr Jesus. Ja, das sagst du, und das ist richtig. Aber wieso weißt du das? Du weißt es, weil du das Alte Testament kennst. Du weißt, dass die Juden ein Opferlamm gebracht haben. Und das Opferlamm, das war ein Vorbild für Jesus Christus. Und hier wird Jesus als Opferlamm dargestellt, der für uns geschlachtet wurde. Das verstehen wir. Das übertragen wir dann in unseren Gedanken. Aber es gibt noch mehrere Bilder in der Offenbarung und die müssen wir auch übertragen. Und da werden oft viele Fehler gemacht. Und deshalb sollte man vorsichtig umgehen. Aber was ganz klar ist, das steht in Matthäus, Markus, Lukas, Johannes, Apostelgeschichte, Römerbrief, Korintherbrief und so weiter bis zum Judasbrief. Da steht sehr viel drinnen in der Bibel, im Neuen Testament, bis zum Judasbrief, im Klartext über das Ende und über die Wiederkunft Jesu Christi. Und wenn wir das als Ausgangsbasis haben, dann werden wir merken, die Sache ist nicht so kompliziert. Die Sache ist eigentlich sehr einfach. Wenn man natürlich mit Offenbarung beginnt und mit Danielbuch und irgendwelchen sonstigen Sacharia-Stellen, dann wird es kompliziert. Aber wir sollten da anfangen, wo der Herr Jesus angefangen hat. Wenn ein Jude sich bekehrt hat, was hat er gemacht? Was hat er getan? Zu wem ist er gegangen, der ihm die Lehre damals im ersten Jahrhundert? Zu wem ist er gegangen, der sollte, dass er etwas lernen kann? Sie blieben beständig in der Lehre der Apostel. Also wo müssen wir anfangen, wenn wir eine Klarheit haben wollen über eine Lehrfrage? Wo müssen wir beginnen? Bei der Lehre der Apostel. Wo finden wir die Lehre der Apostel? Matthäus war ein Apostel. Matthäus, Markus, der schrieb im Auftrag von Petrus, das war ein Apostel. Lukas, der schrieb im Auftrag von Paulus, das war ein Apostel. Johannes war ein Apostel. Apostelgeschichte ist von Lukas. Haben wir schon. Dann Römerbrief, Paulus, das ist ein Apostel. Und dann lesen wir all die Briefe durch, bis zum Judas. Judas Thaddäus war ein Apostel. Und wir lesen die Lehre der Apostel und schauen, was haben die Apostel eigentlich gelehrt. Und dann haben wir ein Fundament. Und wenn wir fertig sind damit, dann können wir vielleicht ein bisschen Abstecher in die Offenbarung oder zum Sacharia oder zum Daniel machen, aber dann haben wir schon klare Aussagen. Da müssen wir beginnen. Also bitte lesen wir ganz gründlich unser Neues Testament. Dort erfahren wir alles, was wir wissen wollen über die Endzeit. Gut, nur soweit. Dann wollen wir hier schließen. Und wenn Fragen sind, können Sie ja ruhig auf ein Blatt notieren. Ich habe hier auch Blätter hier, wenn Sie wollen. Dann können Sie, möchte ich versuchen, darauf einzugehen. Wollen wir abschließen mit Gebet? Stehen wir dazu auf. Und einige von uns.